Hallo und herzlich willkommen zu Jung und Freudlos,
eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
Und wir präsentieren euch heute mal wieder eine Folge zu dritt in unserer üblichen Besetzung. Da wäre einmal Moritz, unser liebgehabter Medizinstudent, der uns alle Fragen stellt und dabei natürlich neugierig ist.
Hallo.
Außerdem habe ich zu meiner Linken sitzen Ismene, weltbeste Fachärztin und immer noch ungemein stolz.
Ja.
Ja. Und meine Wenigkeit ist Sebastian. Ich bin Assistenzarzt an der Uniklinik, die gerade beschrieben wurde.
Wie schön, dass wir heute wieder hier sind. Freue mich sehr. Unser Thema heute sind nochmal Persönlichkeitsstörungen. Wir haben schon mal die Borderline-Persönlichkeitsstörung besprochen. Wir haben schon mal die narzisstische Persönlichkeitsstörung besprochen. Heute geht es um zwei andere, vielleicht nochmal ein Ticken spezieller oder anders spezielle Persönlichkeitsstörungen. Welche genau, sagen wir euch im Verlauf.
Mhm.
Aber vorher lernen wir uns kennen. Heute habe ich mal wieder eine Mischung aus Oder-Fragen und Nicht-Oder-Fragen für euch. Mal gucken, wie ihr damit zurechtkommt. Ismene, wir steigen gleich ein, oder?
Ja.
Frage Nummer eins für dich. Würde ich auf einer großen Bühne stehen, würde ich, Punkt, Punkt, Punkt.
Etwas singen wahrscheinlich.
Das dachte ich mir schon fast, den Jingle.
Ja. Da würde ich den Jung und Freudlos Jingle singen.
Genau. Ich kenne das nochmal.
Bitte?
Also dieser Jingle?
Jung und Freudlos, us.
Ach, du hast das gar nicht geloopt, sondern hast das immer so nachgesungen.
Nee, ich habe versucht gerade das Echo nachzumachen, aber eigentlich macht das Eutlos.
Also wenn ihr uns eine Mail schreibt, könnt ihr auch Konzertkarten für Ismene und ihren Loop kriegen. Sebastian, weiter mit dir. Das ist jetzt eine Oder-Frage. Open Stage, Backstage oder Stage Diving?
Open Stage. Open
nicht
Stage ist am spannendsten. Ah, Stage Diving, das habe ich hinter mir. Die
damals.
Gebrechlichen Knochen fürchten sich vor dem Runterfallen, deswegen lass mal lieber.
Oje. Na gut, lass mal so stehen. Mhm. Ist mir eine Zukunftssorgen, Sorgerecht oder Rechthaberei?
Zukunftssorgen.
Oh Gott,
also da muss ich gar nicht drüber nachdenken.
Ja, das
warum
kam sehr direkt.
Stellst du mir diese Frage, Moritz?
Ich weiß nicht, um andere Seiten deiner Persönlichkeit herauszukitzeln, nee, habe ich scheinbar nicht geschafft.
Also ich bin sehr gut in Zukunftssorgen, aber ich arbeite dran, nicht mehr meine gesamte Freizeit für Zukunftssorgen aufzuwenden.
Das ist doch gut.
Ja.
Positiver Ausblick.
Ja?
Ja, sehr gut. Sebastian, verschwören, beschwören oder Schwurhand?
Naja, also die Schwurhand, die spielt in meinem Leben keine Rolle. Also ich würde was beschwören. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich hoffe, es ist nicht der Teufel.
Das sehen wir vielleicht. Mal gucken, was in der Folge noch passiert.
Ja, schauen wir mal. Hoffen wir es nicht.
Ja. Okay, letztere Runde. Ismene für dich. Personifiziert, stratifiziert oder infiziert?
Infiziert.
Ja, ich wusste, dass das jetzt kommt.
Wegen meiner Zukunftssorgen, ob ich mich mit was Schlimmem infiziert haben könnte und auch, weil ich jetzt Halsweh habe.
Oh, ehrlich?
Ja, ich habe mich, glaube ich, infiziert mit dem Schnupfenvirus.
Oh nein, aber trotzdem klingt deine Stimme so glockenrein wie eh und je.
Das stimmt nicht. Aber das ist nett, dass du das sagst. Okay, ich will jetzt auch nicht weiter jammern. Ich bin nur ein bisschen
Energie infiziert.
Ja.
Okay, Sebastian, letzte Frage für dich. Meine größte Angst bezogen auf gemusterte Sakkos ist?
Dass sie nicht gemocht werden, dass ich Ablehnung erfahre wegen meiner gemusterten Sakkos.
Hast du welche?
Das ist ein gemustertes
Sakko. Ja, ich dachte gerade, es passt fast heute, aber so richtig ganz viel gemustert finde ich.
Es ist so ein Tweet-Imitat und es ist ja gemustert dann, oder?
Ja, ich hätte jetzt noch an was Wilderes gedacht in meiner Fragenvorstellung, aber es ist
so richtig crazy Sakkos.
Entweder Porno gemustert, ja, oder
ja,
so halt zumindest so rot-blau kariert.
Dann habe ich natürlich Sorgen, dass sie mir einen epileptischen Anfall auslösen.
Du hattest doch mal so ein Stricksakko.
Ich hatte mal ein Strickjäckchen.
Hattest du da auch Angst, dass du da
Ja, mein ehemaliger Chef
Feedback
hat mir
kriegst.
Mitgeteilt, dass es nur ein Strickjäckchen ist und kein Stricksakko und ich doch bitte richtige Sakkos tragen soll.
Oh, es hat ein Revers.
Es hat ein Revers, habe ich ihm auch gesagt, aber... Hat nicht gegolten.
Oh Gott.
Ja. Die Deutungshoheit lag einfach nicht bei mir.
Okay.
Schön.
Ja. Gut. Haben wir euch entdeckelt?
Ja, dann entdeckeln wir mal dich, Moritz, ja?
Ich weiß nicht, mir graut ein bisschen nach eurer
Drehen wir das Visier in die andere Richtung. Moritz, eine Oder-Frage für dich. Bühne, Parkett oder Orchestergraben?
Oh, Parkett.
Parkett? Warum?
Auf jeden.
Ja.
Oh, ich mag tanzen.
Ja.
Ja,
okay.
Doch. Und dann so langsam so entlang gleiten. Das ist, finde ich, eine attraktive Vorstellung.
Parkett.
Ja.
Im Moonwalk.
Das wäre jetzt schon euphorisch.
Na gut, also Parkett für dich. Ich habe auch noch eine Frage. Cluster, Zaster oder Canaster?
Canaster haben wir zeitlebens mit meiner Großmutter gespielt. Das ist auf jeden Fall, ja, sehr gute Erinnerung an dieses Spiel.
Hm.
Cool, das gefällt mir.
Das musst du mir mal erklären, ich weiß überhaupt nicht,
wie das geht. Ich weiß auch nicht, ob ich es noch gut hinkriege. Ja. Meine Glanzzeiten sind lange vorbei, aber vielleicht können wir es mal aufarbeiten.
Okay.
Ist das das, wo man diese vielen Stapel vor sich hat und dann immer...
Nee, man hat Karten auf der Hand und dann muss man verschiedene so Sachen in Kombination legen und die anderen kaputt machen.
Aggressives Spiel.
Nee, eigentlich wirklich ein cooles Kartenspiel, muss man sagen.
Schön.
Na gut, wir machen weiter, Moritz. Unter dem Bett, im Schrank oder hinter dem Vorhang?
Hinter dem Vorhang.
Ja?
Ja.
Und die Schuhe gucken raus.
Ja, ich wollte gerade sagen, in der Hoffnung, dass er von der Decke bis zum Boden geht und nicht unten so die Schuhspitzen durchluken.
Ja, okay.
Ja, ich glaube, so würde ich es versuchen.
Ja, na gut.
Okay, jetzt haben wir alle da draußen.
Jetzt haben wir uns vergraut. Jetzt können wir in Ruhe über Persönlichkeitsstörungen sprechen, jetzt wo alle weghören. Nein, lasst uns loslegen, oder?
Ja.
Seid ihr bereit?
Mhm.
Gut. Ich dachte, wir steigen ein mit einer kurzen Wiederholung, weil wir schon, es ist schon ein Weilchen her, dass wir das letzte Mal über Persönlichkeitsstörungen gesprochen haben. Deswegen nochmal kurz zur Wiederholung für alle da draußen. Was macht denn eine Persönlichkeitsstörung eigentlich aus? Wann ist eine Persönlichkeit gestört?
Wir haben das ja schon mal im Rahmen von der Borderline-Persönlichkeitsstörung so ein bisschen erklärt und haben ja, glaube ich, gleich das erste Kriterium, was für uns immer ganz wichtig ist, dass eben ein Leid entsteht, ein Leidensdruck, entweder beim Individuum oder in der Umgebung. Das ist bei manchen Persönlichkeitsstörungen halt tatsächlich auch so, dass mehr die Umgebung leiden kann. Genau. Und es geht im Wesentlichen darum, dass das Verhaltens-, Gefühls- und Denkmuster von so einer soziokulturellen Norm abweichen. Also
soziokulturellen Norm.
Genau. Wir begeben uns auf das Glatteis dessen, dass wir versuchen, irgendwie eine Norm zu erstellen. Mhm. Und das ist eigentlich auch was sich durch die ganze Debatte der Persönlichkeitsstörung zieht, dass das natürlich sehr schwierig ist, ja. Und aber so insgesamt versuchen wir das natürlich also in einem breiten Spektrum zu haben, also dass wir viele, viele Abweichungen haben in vielen, vielen Lebensbereichen und die sind vor allem überdauernd. Also das heißt, das ist seit Kindheit, Jugend angelegt und verändert sich seither auch nicht mehr. Und diese Abweichungen sind unflexibel und sie führen eben zu besagtem Leid bei Individuum oder in der Umgebung. Und ganz wichtig ist, dass natürlich keine anderen Krankheiten dafür ursächlich sind, also dass keine Depression dahinter stecken kann, dass keine posttraumatische Belastungsstörung, Angststörungen, also die sogenannten anderen psychischen Erkrankungen ausgeschlossen sind, dass es auch keine organische Erkrankung sein kann und dass auch keine Substanz dahinter steckt, hinter der Wirkung.
Stimmt, auch wichtig, ja.
Ja, genau.
Okay, soviel zur Wiederholung zum Persönlichkeitsstörungen, oder? Seid ihr damit schon einverstanden?
Ja.
Ja, ja, wobei, also ich habe da kurz recherchiert danach und dann habe ich einen ganz, ganz tollen Begriff gefunden. Den fand ich so lustig und Ismene erklärt mir ja manchmal
die
sehr
Welt.
Interessante Begriffe. Und ich wollte jetzt mal kurz über den Begriff pejorativ sprechen. Das heißt nämlich abwertend oder abschätzig.
Pejorativ.
Genau, ich habe das nämlich im Zuge gefunden, weil früher hießen die Persönlichkeitsstörungen auch psychopathische Persönlichkeiten oder Psychopathen, Soziopathen. Und das ist sehr, sehr schnell als ein abwertender Begriff aufgefasst worden. Aber das Pejorative, das bezeichnet eben eigentlich einen Begriff, der ursprünglich nicht abwertend gemeint war, sondern sich durch die dahinterstehende Bedeutung erst in einen abwertenden Begriff gewandelt hat. Dafür gibt es viele Beispiele in der Sprachwissenschaft. Zum Beispiel ist der Begriff Weib, wenn wir jetzt mal im Feminismus
Aufschrei.
Sind. Ja, genau. Ne? Weib war früher sprachlich sozusagen ein ganz normaler Begriff für eine Frau und ist zu etwas Abwertendem geworden, weil halt auch die soziale Stellung von der Frau so schlecht war. Ne? Und deswegen, weil die soziale Stellung von psychisch Erkrankten in der Gesellschaft häufig so schlecht ist, ist auch dieser Begriff Psychopath schlecht geworden und auch mittlerweile die Persönlichkeitsstörung, weswegen mittlerweile eher noch von dysfunktionalen Persönlichkeits- und Verhaltensstilen gesprochen wird. Mhm. Also nochmal ein bisschen deskriptiver.
Okay, also das heißt, Persönlichkeitsstörung wäre jetzt dann auch schon fast pejorativ.
Ja. Genau, so stand das auch in einem Buch und ich bin nur über diesen Begriff gestolpert, ich habe den noch nie davor gehört, deswegen wollte ich ihn einmal kurz
erläutern. Ist interessant,
es
erinnert mich auch ein bisschen an unsere Live-Folge beim DGPPN-Kongress, da gab es doch auch diesen intelligenten Wortbeitrag, der von der Euphemismus-Tretmühle, oder wie hieß
genau
es,
davon,
gehandelt hat, weil es, man kann sich vorstellen, dass es unter Umständen nur eine Frage der Zeit ist, bis dann dysfunktionale Persönlichkeitsstile
und Verhaltensstile,
bis das eventuell auch eine abwertende Bedeutung erhält. Aber tatsächlich glaube ich, dass wir uns ja auch mal unterhalten hatten in einer unserer vorangegangenen Persönlichkeitsstörungsfolgen darüber, dass uns das selbst auch schwer über die Lippen geht, oder? Persönlichkeitsstörung.
Ja, ich glaube, Svante Matthies hatte das auch gesagt, dass sie das schwierig findet, jemanden als eine gestörte Persönlichkeit zu bezeichnen.
Das ist ganz interessant, weil ich auch jetzt bei der Recherche ein YouTube-Video gesehen habe und in dem Video und den darunter stehenden Kommentaren wurde das auch ein bisschen diskutiert, dass die Referentin gesagt hat, sie mag den Begriff nicht so sehr und würde da andere Begrifflichkeiten verwenden. Und ein Kommentator oder eine Kommentatorin meinte dazu, dass sie es aber auch wichtig fände, dem Krankheitscharakter oder dem Störungscharakter Rechnung zu tragen und das jetzt nicht zu sehr als einfach nur ein Charaktermerkmal zu bezeichnen, sondern das würde der Sache auch nicht gerecht, weil wir es, wie Sebastian ja gesagt hat, mit zumindest Persönlichkeitsmerkmalen zu tun haben, die wirklich auch Leidensdruck erzeugen, zumindest in bestimmten Lebenssituationen und dann einen Krankheitswert haben.
Also ihr merkt da draußen einmal wieder Diskussion über Begrifflichkeit und auch ein Thema, wo man wahrscheinlich insgesamt ganz viel drüber diskutieren kann. Damit wir jetzt unseren gerade gesteckten Zeitplan schaffen, würde ich sagen, wir machen trotzdem weiter mit den Hard Facts, wenn ihr mir nicht böse seid. Und zwar werden die Persönlichkeitsstörungen ja in Cluster eingeteilt, also Muster sozusagen oder nach verschiedenen Mustern. Und da würde ich gerne nochmal fragen, welche Systematik steckt hinter diesen Clustern? Wie werden die sozusagen geclustert? Und welche Auswirkungen hat diese Klassifikation eigentlich auf den Alltag oder auf euren klinischen Alltag?
Also die Cluster-Klassifikation kommt aus dem amerikanischen Manual für psychiatrische Erkrankungen. Ja. Die haben sich entschieden, das einzuteilen in drei Cluster, A, B und C. Und man spricht so vom Cluster A, von sonderbar exzentrischen Persönlichkeitsstörungen. Da würde zum Beispiel jetzt, um es mal beim Namen zu nennen, paranoide, die schizoide oder die schizotypische Persönlichkeitsstörung reingehören.
Über die wir heute nicht sprechen.
Genau, richtig.
Sondern vielleicht wann anders.
Ja, es gibt einen ganzen Haufen. Und im Cluster B zum Beispiel wäre dann eher dramatische, emotionale oder launische Persönlichkeitsstörungen. Die histrionische, die narzisstische Persönlichkeitsstörung, über die wir schon gesprochen haben, die antisoziale und auch die Borderline-Störung. Also
kleine Korrektur, über Borderline und narzisstisch haben wir schon gesprochen und über histrionisch sprechen wir heute, damit ihr nicht verwirrt seid.
Genau, so wollte ich es eigentlich auch ausdrücken, aber ich hatte es nicht geschafft. Mist, ne? Gut, machen wir schnell weiter mit Cluster C. Das sind die angstbetonten Persönlichkeitsstörungen. Da gehören zum Beispiel die selbstunsichere, dependente und zwanghafte dazu.
Dependente, ey, jetzt ist schon wieder, wir schweben ja heute in Wörtern, aber kann man sich noch herleiten, ne?
Kann man aber auch kurz erklären. Also das wäre dann eine abhängige Persönlichkeitsstörung.
Und jetzt also diese Cluster fassen sozusagen Eigenschaften zusammen, die diesen Persönlichkeitsstörungen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, Sebastian, so ein bisschen zu eigen sind oder die übereinstimmend sein können. Also es versucht so ein bisschen nach groben Mustern zu ordnen.
Also wie man hier schon gehört hat, es gibt halt ziemlich viele kategorisch bestimmte Persönlichkeitsstörungen. Man sagt, das ist jetzt Borderline, das ist paranoid. Und man weiß aber, dass es da relativ starke Überschneidungen gibt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man dann nicht nur die Kriterien für eine, sondern mehrere erfüllt, die ist relativ groß. Und in diesen Clustern sind eben jene zusammengefasst, die sich, ich sage jetzt mal, mehr ähneln, bei denen es dann unter Umständen auch noch mehr Überschneidungen gibt. Ja, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, im Alltag spielt es für mich jetzt nicht so eine große Rolle. Ja, oder genau. Für dich?
Nee, für mich geht es auch so, dass es eigentlich relativ wenig Auswirkungen hat. Das ist natürlich irgendwo sinnvoll, das zu haben, um die klinische Arbeit zu erleichtern. Ne? Aber oder wichtig auch, um Studien durchzuführen. Daher wurden das, glaube ich, auch, also hat man da so viel Wert drauf gelegt, dass man eine Einteilung hat. Aber eben die Überschneidungen, wie Ismene sagt, sind sehr, sehr häufig. Und man läuft noch ein bisschen Gefahr, die individuellen Ausprägungen dann aus den Augen zu verlieren.
Mhm. Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Es wird ja dann trotzdem jetzt nicht eine Cluster-B-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, sondern man würde es trotzdem konkreter noch benennen, oder? Genau. In der Klinik?
Also man kann sich da so dran annähern. Eine Persönlichkeitsdiagnostik braucht ja auch ein bisschen Zeit. Mhm. Und dann kann man quasi sich schon darüber verständigen, wenn es im klinischen Alltag irgendwie die Frage ist, mit welchem Problem haben wir es denn zu tun, dann kann man sagen, es geht vielleicht so in die Cluster-B-Richtung, aber wir würden uns jetzt damit nicht zufrieden geben. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt nicht besonders häufig, dass wir über Cluster sprechen.
Okay,
das ist vielleicht andernorts anders, aber jetzt in unserer Klinik lassen wir die Cluster sein.
Mhm. Aber ja, als Annäherung wahrscheinlich nicht schlechter als Herangehensweise.
Ja, Cluster, genau.
Cluster, Canastra.
Ne? Ja, Canastra spielen wir lieber.
Okay, jetzt vielleicht lüften wir es. Ismene, du hast schon eine vorweggenommen. Trotzdem nochmal, um welche Persönlichkeitsstörungen geht es denn jetzt heute? Welche wollen wir heute nochmal mehr ins Licht nehmen?
Die histrionische Persönlichkeitsstörung.
Mhm. Und wir wollen auch über die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung sprechen.
Weil es jetzt so gut zur Frage vorher passt, wollt ihr nochmal kurz sagen, zu welchen Clustern die jeweils gehören?
Histrionisch, Cluster B.
Also wie
dramatisch, emotional, launisch, genau. So wie die Borderline-Störung und die narzisstische Persönlichkeitsstörung, die ja alle unsere fleißigen Hörerinnen und Hörer schon bestens kennen.
Genau. Wir sind Cluster B-lastig, merke ich.
Ja.
Genau, und weil wir ja auch aus Cluster C noch etwas haben wollen, haben wir noch die ängstliche vermeidende Persönlichkeitsstörung dabei, die eben aus dem angstbetonten Cluster kommt.
Okay, also histrionische Persönlichkeitsstörung, ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung. Nach 15 Minuten Gequatsche hört ihr also, um welches Thema es heute gehen soll.
Entschuldigung.
Nein, wir haben uns eben angenähert, so wie die Cluster sich den Persönlichkeitsstörungen annähern. Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, welche Merkmale sind sozusagen diesen Persönlichkeitsstörungen jeweils zu eigen. Vielleicht könnt ihr da einmal nochmal so ein bisschen das aufdröseln, was da jetzt dazugehört. Wir haben es zwar in den Clustern schon grob gehört, aber das sicherlich deutlich konkreter geht. Und gibt es sozusagen Kernmerkmale, die erfüllt sein müssen, sage ich mal?
Ja, also ich würde mal beginnen zu erzählen, wie eine histrionische Persönlichkeitsstörung aussieht, wenn es okay ist.
Absolut.
Ja. Okay, also Patienten und Patientinnen mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung sind gekennzeichnet durch eine übertriebene und labile, also instabile Emotionalität und ein sehr großes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Wichtigkeit und Bestätigung von außen. Die Gefühle sind ähnlich wie bei der Borderline-Störung eher leicht verletzbar, leicht in Wallung zu bringen. Und das sind Menschen, die eher eine ausgeprägte Extraversion haben. Also die Begriffe extrovertiert und introvertiert kennt wahrscheinlich jeder. Also es sind eher Menschen, die nach außen gehen mit ihren Emotionen, die eher im Mittelpunkt stehen. Und die auf den ersten Blick oft auch was sehr Beeindruckendes haben. Das sind, habe ich gelesen, wurde so nett formuliert, Meister des ersten Eindruckes. Also man kann das natürlich nicht über einen Kamm scheren. Selbstverständlich, wir kennen das Problem von anderen Diagnosen, erfüllt nie jeder alle Diagnosekriterien. Mhm. Und im Kontakt erscheinen diese Personen häufig charmant, teilweise theatralisch in der Darstellung, teilweise werden sie auch als verführerisch beschrieben, können in der Kommunikation was Sexualisiertes haben und zeichnen sich durch eine eher geringere Frustrationstoleranz aus und suchen eher viele abwechslungsreiche Außenreize. Mhm. Also lieber viel Abwechslung, viele kurzfristige Vergnügungen, was langfristig durchhalten fällt, diesen Menschen dann eher schwer. So viel erstmal. Ich erzähle jetzt nicht nochmal, was davon die ICD-10 und die DSM-5-Kriterien sind. Das ist jetzt, glaube ich, hier nicht so entscheidend. War das die Frage? Habe ich die jetzt beantwortet?
Ich finde, man merkt bei diesen ganzen Eigenschaften, man kriegt so ein bisschen so ein diffuses Bild, also ich finde es schwer zu benennen. Natürlich können wir jetzt auch nicht hier so einen Prototypen karikieren, aber gibt es sozusagen so einen Kern oder wo man sagen würde, so das beschreibt es prägnant auf einen Schlag, sag ich mal, ist schwierig wahrscheinlich, ne, weil es eben auch ein komplexes Bild ist.
Also ich kriege so ein bisschen das Bild, ich denke tatsächlich, wie wir es in den Oder-Fragen gesagt haben, so ein Bild von der Theaterbühne. Mhm. Also wenn man sich vorstellt, was machen Schauspieler, die müssen ja auch alles eher ein bisschen mehr betonen und es ist eher, wird alles eben dramatischer im Drama dargestellt und sie sind auf der Bühne, sie müssen irgendwie den ganzen Raum fesseln. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Bild und ist jetzt vielleicht schwierig, das ins echte Leben zu transferieren, aber ich überlege gerade, ich habe jetzt mir keine konkrete irgendwie.
Nö, ich glaube, damit kann man schon ganz gut was anfangen, auf jeden Fall.
Also ich glaube, man kann sich so jemanden vorstellen, der einfach sehr charmant ist, sehr, also eine Person, der man auch sehr gerne seine Aufmerksamkeit schenkt tatsächlich und die sehr beeindruckend irgendwo ist auf eine gewisse Art und Weise. Wenn man sich aber länger mit dieser Person auseinandersetzen sollte, könnte man so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass da halt gar nicht so viel dahinter steckt, sondern dass es eher darum geht, immer so ein bisschen viel Theater, viel Wind zu machen, ohne dabei aber tatsächlich einen Grund dafür zu haben und dass sich das auch sehr schnell wandeln kann, ja, dass sehr schnell eben auch diese Beziehung ausgeschöpft ist und dass dann die Aufmerksamkeit woanders hingeht. Ja. Ne?
Also zu dem Grund kommen wir wahrscheinlich später nochmal. Es gibt im Prinzip schon einen Grund, aber keinen aktuellen Grund dafür, sich so zu verhalten. Und das, was Sebastian gesagt hat, mit diesem sehr beeindruckenden im ersten Moment, das ist ja auch ähnlich wie bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Da hatten wir das, glaube ich, auch erzählt, was ja im Prinzip auch eine Ressource ist für die Betroffenen, dass sie oft sehr großen Eindruck machen können auf den ersten Blick und irgendwie auch einen guten Umgang kurzfristig haben, um Leute für sich einnehmen zu können. Ich bin heute nicht so sprachbegabt. Na, ihr wisst, was ich meine.
Also ich
genau,
hab's verstanden.
Also da sieht man quasi eine dieser Überschneidungen, die wir vorhin angedeutet
haben. Auf jeden Fall. Ja. Gut, dann glaube ich, haben wir jetzt die histrionische Persönlichkeit wirklich gut verstanden. Sebastian, ich schaue dich an. Machst du weiter mit der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung?
Gerne, ich erzähle euch ein bisschen was dazu. Also ängstlich vermeidend bezeichnet ja tatsächlich schon so ein bisschen die Kernmerkmale der Persönlichkeitsstörung. Also es ist jemand, der große Schwierigkeiten hat mit Selbstunsicherheit. Dazu ein ausgeprägtes Vermeidungsverhalten zeigt, also sich nicht in sozialen Situationen gerne aufhält und viel versucht, dem aus dem Weg zu gehen. Sind auch Menschen, die häufig ein sehr negatives Selbstbild von sich haben, die sich das auch nicht zutrauen, in solchen Situationen zu bestehen und dann auch große Angst davor haben, in Gruppen oder von anderen Menschen zurückgewiesen zu werden, abgelehnt zu werden. Und häufig ist es tatsächlich auch so, dass eben zusätzlich zu dieser Selbstwahrnehmung auch tatsächlich reale Defizite in der sozialen Kompetenz ein Problem sind. Also viele sind tatsächlich auch sozial einfach nicht gut, weil es schlichtweg wahrscheinlich auch nicht geübt wurde.
Kannst du dafür mal so ein Beispiel nennen, wann ist man denn sozial nicht gut zum Beispiel?
Ja, das ist wichtig, das tatsächlich einmal zu definieren. Also wenn man zum Beispiel gar nicht so richtig weiß, wie komme ich jetzt mit einer anderen Person in Kontakt, ja, wie kann ich ein Gespräch führen, also sagen wir mal Smalltalk führen, damit haben wir zum Beispiel wahnsinnig viele Menschen Schwierigkeiten. Oder wie gebe ich dir richtig die Hand, halte ich Augenkontakt, ja, wo stehe ich, ja, wie gehe ich auch wieder aus dem Kontakt raus, wenn es mir zu viel wird. Das sind alles so Fähigkeiten, die viele Menschen wie selbstverständlich haben, aber wenn einem das mal fehlt, dann wird einem bewusst, was da eigentlich alles dazugehört, was eigentlich so in so sozialen Situationen alles an Skills abgefragt wird und das ist ein ganzer Haufen. Ja. Und da können natürlich einzelne von diesen Fähigkeiten auch fehlen. Und das ist bei Menschen mit so einer ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung eben schon auch der Fall. Und häufig haben die auch eine chronische Anspannung deswegen, weil es einfach auch sehr belastend ist in vielen Situationen. Ich meine, wir sind soziale Tiere, wir Menschen, deswegen begegnet es einem eigentlich in jeder Situation des Alltags immer wieder. Sind sehr besorgt auch um ihre Zukunft und machen sich, also haben auch gleichzeitig parallel dazu eine starke Sehnsucht nach Zuneigung und Akzeptanz, die sie eben aber fatalerweise nicht so richtig bekommen. Häufig ist auch schwierig, dass die Menschen sehr überempfindlich sind gegen Kritik. Da haben wir wieder eine Gemeinsamkeit mit der histrionischen Persönlichkeitsstörung, dass Zurückweisung überhaupt nicht mit umgegangen werden kann. Ja, und das führt dann häufig zu einem sehr, sehr eingeschränkten Lebensstil. Also Menschen, die vielleicht einen Partner haben, aber sehr viel zu Hause sitzen und auch der Partner sich das vielleicht mal vorgestellt hat in der Anfangsphase, das wird sich schon legen, ist halt nur schüchtern, aber irgendwie ist eigentlich die bevorzugte Position unserer Protagonisten dann eher irgendwie, dass man was im Bett liest oder eine Serie zu Hause guckt und sich eben nicht nach draußen bewegt. Und das Ganze schlägt sich natürlich auch im Beruf nieder. Ne? Das ist natürlich auch eine soziale Situation, in die man sich begibt, und das kann auch zu Schwierigkeiten dort führen.
Mhm.
Ja. Das sind Menschen, die haben einen hohen Neurotizismus. Wir haben es vorhin schon erwähnt. Das ist auch so eine Möglichkeit, Persönlichkeiten so zu beschreiben. Neurotizismus ist so ein bisschen zu übersetzen mit einer hohen Empfindlichkeit oder Überempfindlichkeit und eine hohe Introversion, also sind eben sehr in sich gekehrt und eben zurückhaltend, nicht outgoing.
Das ist, finde ich, jetzt von der Beschreibung her, ist was ich eher direkt auch ein Bild hätte. Ich finde es ein bisschen leichter zu fassen tatsächlich als die histrionische Persönlichkeitsstörung. Geht es euch auch so? Oder ich finde, das ist dieses ängstlich Vermeidende, wie du es auch am Anfang beschrieben hast, da denkt man irgendwie, oder da habe ich tatsächlich schneller ein Bild im Kopf, oder das kann ich eher so in ein Paket schnüren sozusagen.
Ja, vielleicht hat Sebastian es einfach nur besser erklärt.
Nee,
ich kann es nicht so richtig sagen, weil ich da natürlich nicht mehr mich so richtig in das Unvoreingenommene reinversetzen kann. Also mir ist das jetzt halt schon länger ein Begriff. Aber ich glaube auch, histrionische Persönlichkeit ist zumindest was man mit großer Wahrscheinlichkeit noch nie gehört hat, wenn man nicht Medizin oder Psychologie oder was Ähnliches
oder
studiert
Kontakt hat.
Oder Kontakt hatte, während Angst und Vermeidung ja doch irgendwie auch gängigere Gefühle und Verhaltensweisen sind, oder?
Genauso geht es mir ehrlich gesagt auch, dass ich das persönlich also von meiner emotionalen Skala her besser nachvollziehen kann.
Ja.
Und ich glaube, jeder kennt es, dass man sich gerne mal ängstlich vermeidend zurückzieht, aber das ist dann halt häufig nur temporär.
Ja, das stimmt. Ja, wichtiger
vielleicht
Unterschied auch nochmal.
Daran.
Okay, ich glaube, wir haben tatsächlich schon ein ganz gutes Bild von den beiden Persönlichkeitsstörungen, der histrionischen und auch der ängstlich vermeidenden. Jetzt wäre meine Frage an euch, weil wir in der Medizin so gerne über Epidemiologie, also wie häufig kommt irgendwas vor, sprechen. Ich will es jetzt gar nicht mal wissen, so auf die Persönlichkeitsstörung bezogen, aber seht ihr das denn häufig in der Klinik? Ist es was einem jeden Tag über den Weg läuft oder eher so einmal im Vierteljahr?
Also Persönlichkeitsstörungen insgesamt sind gar nicht so selten. Fatalerweise habe ich mir die Zahl nicht nochmal rausgeschrieben, aber ich meine, dass es so ungefähr 10% der Bevölkerung waren, die das betrifft. Und das verteilt sich dann aber über alle diese Persönlichkeitsstörungen. Also für die Einzelnen, für die histrionische sind es dann, glaube ich, so 1-2%, ich sag mal, in der freien Wildbahn. Das ist aber was wir in der Klinik wiederum schon häufig sehen, weil es da einfach eine große Häufung gibt, also hohe Komorbiditäten mit anderen psychischen Erkrankungen, die dann häufiger auch zu einer stationären Aufnahme führen.
Also die Komorbiditätsrate für Persönlichkeitsstörungen mit so anderen, also sogenannten Achse-1-Störungen, Depressionen und so weiter, ist eben bei 63%, also wirklich sehr hoch, über die Hälfte der Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung haben dann auch andere psychische Erkrankungen, wegen denen dann eher mal stationäre Therapie nötig ist, weil Persönlichkeitsstörungen werden selten stationär therapiert.
Ja.
Ne?
Und auf der anderen Seite, wenn man die Daten andersrum betrachtet, ist es zumindest laut einer Studie so, dass auch 50% der stationär behandelten Patienten in der Psychiatrie eine Persönlichkeitsstörung haben. Und das fand ich schon ein bisschen abgefahren. Das
die
ist,
Hälfte, ne?
Ja, und das deckt sich jetzt auch nicht unbedingt mit der Anzahl von Persönlichkeitsstörungen, die wir in der Klinik diagnostizieren, aber es ist vielleicht mal ein Anlass, sich das doch nochmal genauer anzuschauen und zu überlegen, gibt es vielleicht doch mehr Patientinnen und Patienten, wo die Verhaltensmuster so ausgeprägt sind, dass man zumindest das im Kopf behalten sollte, dass es womöglich über die akute Störung hinaus noch Schwierigkeiten gibt.
Wie mal so ein bisschen diese Frage, kann man da so eine Henne-Ei-Frage beantworten? Also, weil ich jetzt gesagt habe, das kommt relativ häufig oder ziemlich häufig vor, dass eben Persönlichkeitsstörungen mit anderen psychischen Erkrankungen einhergehen. Gibt es da sozusagen eine Reihenfolge, wenn Persönlichkeitsstörungen was sind, was ja lange anhalten sind und sozusagen tief verankert in der Persönlichkeit und eine andere psychische Erkrankung, führt das sozusagen das eine zum anderen?
Also, da Persönlichkeitsstörungen nun mal sehr früh beginnen müssen, einfach per Definition, stehen die mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich an erster Stelle. Wobei sich beides natürlich auch gegenseitig so ein bisschen bedingt. Also ich denke, dass psychische Erkrankungen im Jugendalter wahrscheinlich eher nochmal eine Entstehung von der Persönlichkeitsstörung begünstigen können, während natürlich eine vorhandene Persönlichkeitsstörung durch die ganzen Defizite, zu denen wir ja noch kommen, natürlich auch bedingen, dass man einfach eine viel höhere Vulnerabilität hat gegenüber psychischen Erkrankungen.
Ja. Und was noch dazu kommt, ist, denke ich auch, zum einen die genetische Vulnerabilität, wo man nach heutigem Wissensstand noch nicht so richtig trennen kann. Also hat man, wenn man eine Persönlichkeitsstörung bekommt, nur eine Vulnerabilität für die Persönlichkeitsstörung oder gibt es da Überschneidungen? Also familiäre Häufung von psychischen Erkrankungen sind ja oftmals dann auch bunt. Das heißt, es wird nicht nur eine Depression oder eine Schizophrenie vererbt, sondern dann gibt es auch vermehrt Persönlichkeitsstörungen in der Familie. Also zum einen kann es natürlich sein, dass man auch genetisch dann für beides veranlagt ist. Und zum anderen, wir kommen vielleicht später noch ein bisschen auf die Entstehung zu sprechen. Häufig gehen Persönlichkeitsstörungen ja auch mit einer schwierigen Familiengeschichte einher. Und schwierige Familiengeschichten gehen wiederum auch nicht zu selten mit psychischen Erkrankungen einher. Es ist jetzt vielleicht so ein bisschen eine lange Kette, die dann, wo es dann immer auch ein bisschen spekulativ wird. Aber also viele Betroffene berichten auch, dass ihre Eltern schon eine Depression hatten oder eine Suchterkrankung oder eine andere psychische Erkrankung. Und auch da wissen wir ja, dass es dann die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man auch so eine akute Erkrankung noch entwickelt.
Also es ist ein bisschen komplizierter als nur Henne und Ei, glaube ich, so wie es klingt. Aber es gibt durchaus Zusammenhänge, die Sie ihr, glaube ich, gerade sehr gut erklärt haben. Sebastian, du hattest vorhin, glaube ich, schon eigentlich ganz gut übergeleitet, als du gesagt hast, dass es ja Defizite gibt, die den Leuten zu schaffen machen. Am Anfang hatten wir es eben auch gesagt, dass eine Störung ja eigentlich immer dadurch definiert ist, dass es eben auch einen Leidensdruck gibt. Mhm. Deswegen jetzt die Frage an euch beide, wo drunter leiden denn die Betroffenen, wenn man das so überhaupt sagen kann? Weil man ist ja eigentlich nicht in dem Sinne von einer Persönlichkeitsstörung betroffen. Egal, ich sage jetzt mal Betroffenen. Worunter leiden denn die Betroffenen mit Persönlichkeit? Störungen.
Mit welcher?
Ja, von welcher willst du es wissen?
Jeweils will ich es natürlich wissen. Ihr zwei Schlaubis.
Dann bin ich jetzt wieder dran. Also bei der histrionischen Persönlichkeitsstörung, habe ich ja schon gesagt, da gibt es eben ein sehr großes Verlangen nach Aufmerksamkeit und man darf sich das nicht einfach vorstellen als so ein bisschen, ich stehe gerne im Mittelpunkt, sondern wir sprechen da von einem suchtartigen, niemals endenden Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Mhm. Und das geht innen drin oft einher mit einem tiefgreifenden Gefühl, nicht genug zu sein, nicht wichtig genug zu sein. Und gleichzeitig ist beschrieben, dass sich die Betroffenen nicht authentisch fühlen selbst, sondern sich eher innerlich leer fühlen, selber das Gefühl haben, sie reagieren irgendwie nur auf Außenreize und dieses Gefühl von Mangel und Leere soll halt durch das Verhalten kompensiert werden, kann man sich ja ganz gut vorstellen. Mhm. Wenn man das als Grundannahme hat, ich bin nicht wichtig, keiner schenkt mir Beachtung, dann kann das natürlich so nach außen gehen, das Verhalten provozieren. Und auch provozieren, dass man im Prinzip, wenn man getriggert wird, wir lieben das Wort Trigger, wenn man das Gefühl vermittelt bekommt, jetzt in der Situation nicht gesehen zu werden, dass man dann auch ein großes Drama kreiert, also quasi ein Drama baut, damit die Aufmerksamkeit wieder zurückkommt. Und man kann sich vorstellen, dass das, wenn man das sein ganzes Leben jeden Tag hat, extrem anstrengend ist und kräftezehrend. Ich fand, dass das, nicht nur ich finde das habe ich auch noch gelesen, dass es wirklich so ist, dass das so ein bisschen erinnert auch an unsere Narzissmus-Folge, wo wir eine ähnliche Dynamik beschrieben hatten, dass auch dieses nach außen ja eigentlich arrogant und sehr von sich selbst überzeugende Auftreten basiert auf einem sehr fragilen Selbstwertgefühl. Und da gibt es auch wieder gewisse Parallelen. Genau, das ist das eine, worunter die Betroffenen leiden. Und dann ist es so, dass diese Anstrengung des ständigen Drama-Bauens und Mittelpunktseins und Aufreizendseins, dass das oftmals noch ganz gut bewältigt werden kann, oder die Anstrengung ganz gut bewältigt werden kann und auch zum Erfolg führen kann in bestimmten Kontexten, dass es aber im Laufe des Lebens immer anstrengender wird. Kann man sich auch vorstellen, also wenn wir älter werden, dann werden wir zum einen irgendwann weniger belastbar und können nicht mehr diesen Stress die ganze Zeit ertragen. Und auf der anderen Seite geht es schon auch einigen Betroffenen viel um Äußerlichkeiten. Also ich hatte ja dieses Verführerische, Sexualisierte schon genannt. Es geht vielen auch um die äußere Erscheinung. Also äußerlich attraktiv zu sein ist auch ganz wichtig. in diesem Bestreben nach Aufmerksamkeit. Und wenn die körperliche Attraktivität dann im Laufe des Älterwerdens nachlässt, ist das oft eine riesige Belastung. Und dann geht es den Betroffenen noch mal schlechter, als wenn sie jung sind.
Kann man sich vorstellen, ja. Okay.
Es ist jetzt bestimmt nicht vollständig, aber jetzt mache ich mal einen Punkt.
Aber plastisch. Ja. Da machen wir einen Punkt hinter Sebastian. Das ist witzig, dass ich jetzt immer so abwechselnd so Ansprechpartner habe. Sebastian, dann mach du doch mal weiter mit der ängstlich Vermeidenden und unter was die Betroffenen dann leiden.
Ja, also es ist bei der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung, glaube ich, ein bisschen leichter zu verstehen als bei der histrionischen, die ja irgendwie erstmal aufregend und cool klingt. Und bei der ängstlich vermeidenden habe ich es ja schon gesagt, ich glaube, der Lebensstil ist einmal schon ein sehr großes Problem, der schränkt halt ein, der führt zu Schwierigkeiten, in soziale Gruppen zu kommen. Und das eben, obwohl es eigentlich eine Sehnsucht nach einer Zugehörigkeit gibt. Ja. Und das ist einfach schwierig. Da lebt man in einem ständigen Kontrast und ist hin und her gerissen und möchte eigentlich ja schon Kontakte haben, hat aber gleichzeitig Angst davor. Und das stelle ich mir ziemlich zermürbend vor. Und durch diese Angst vor Nähe ist es einfach auch schwierig, Partnerschaften einzugehen, weswegen viele Patienten mit dieser Störung auch sogenannte triangulierte Partnerschaften eingehen. Das finde ich auch nochmal ganz interessant, da habe ich auch von gelesen, dass sie sich dann häufig Partner aussuchen, die entweder schon zum Beispiel in einer Ehe sind, also dann quasi als Geliebte oder sowas fungieren oder unerreichbare Wunschpartner haben, die zum Beispiel mit ihrer Arbeit verheiratet sind quasi oder tatsächlich auch Menschen mit einem Suchtproblem, die eigentlich eine viel innigere Bindung zu etwas anderem haben und dadurch aber die Zurückweisung nicht so erfolgen kann. Und das kennt man ja sicherlich, also wenn man sich eben auf solche Spielchen einlässt, da beschäftigen sich viele Bücher und Filme genau mit dieser Falle, diese triangulierten Partnerschaften. Das ist auch etwas, was, glaube ich, sehr viel Leid erzeugen kann.
Ist ja auch echt ein bisschen unerwartet, oder?
Ja, habe ich auch gedacht.
Es klingt ja nach was auch Angst machen könnte, oder? Weil die Zurückweisung ja vorprogrammiert ist.
Ja. Genau, richtig, ja. Also die meisten mit dieser ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung schaffen es ja nicht, sich ihr ganzes Leben lang in der Wohnung zu verkriechen. Das geht ja schlichtweg nicht. Also irgendwann muss man ja schon auch raus und es lässt sich ja zum gewissen Maß auch überwinden, wobei es da sicher unterschiedliche Schweregrade gibt. Und dann gibt es natürlich, abgesehen von diesem relativ geradlinigen Verlauf, natürlich auch noch Krisen, in denen es natürlich ganz besonders schwierig werden kann, wenn man zum Beispiel Zurückweisung erlitten hat oder auch noch schlechte Erlebnisse gehabt hat, dann sind halt häufig auch noch Komorbiditäten möglich, also häufig sind es Angststörungen oder depressive Episoden, die natürlich auch nochmal an sich dann eben weiteres Leid verursachen können. Und auch bei der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung, wenn wir schon bei Komorbiditäten sind, muss man sehr häufig noch in Richtung dependenter, also abhängiger Persönlichkeitsstörung gucken, weil das auch so ein bisschen ähnlicher Bindungsstil ist manchmal, den beide Persönlichkeitsstörungen haben.
Und die klassische Frage, die immer wieder kommt, wie soll man das denn jetzt von einer sozialen Phobie unterscheiden?
Ja, bei der sozialen Phobie lässt sich eben nur mal ein Onset beschreiben. Also irgendwann hat die angefangen, während die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung bis in die Kindheit zurückreicht. Und das ist eben der wichtige Punkt. Das heißt nicht, dass beides komorbid vorliegen kann. Das ist tatsächlich häufig der Fall. Und man muss das diagnostisch eben auch mit einer guten gründlichen Anamnese, eben auch mit Fremdanamnese bei den Eltern möglichst ausschließen und gucken, ja, wo beginnt welche Erkrankung und welche Schwierigkeiten. Weil eine soziale Phobie lässt sich natürlich auch anders behandeln als eine ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung.
Okidok. Wir haben jetzt ganz oft Komorbid und Komorbidität gesagt, das haben wir schon mal erklärt, oder? Müssen wir es nochmal?
Erklär's doch mal, Moritz.
Die ganze Zeit, da bin ich so rumgehackselt, ob ich jetzt einhaken soll oder nicht. Ja, dass sozusagen beide Krankheiten oder zwei Krankheiten zusammen auftreten oder auch in Folge voneinander. Ich glaube, wir haben es schon mal gesagt.
Nebendiagnose könnte man noch sagen, oder?
Ja, Nebendiagnose.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, worunter sozusagen die Betroffenen selbst leiden. Es kam vorhin schon mal so mit, dass auch das Umfeld eigentlich immer irgendwie mit betroffen ist bei einer Persönlichkeitsstörung. Deswegen die Frage, welche Auswirkungen haben denn diese beiden Persönlichkeitsstörungen jetzt auf das Umfeld der Betroffenen?
Also bei der histrionischen Persönlichkeitsstörung ist es oftmals so, dass, wie gesagt, der Erstkontakt irgendwie noch sehr gut verläuft. Und wenn jetzt in einer Beziehung, egal welcher Art diese Beziehung ist, sei es auch nur eine Arbeitsbeziehung mit mit einem Betroffenen das erste Mal oder die ersten Male so ein Drama gebaut wird, sag ich mal. So eine ganz dramatische Darstellung von der Situation passiert, dann führt das meistens beim Umfeld erstmal dazu, dass sie der Person wirklich auch vermehrt Aufmerksamkeit schenken. Das kann man sich ja vorstellen. Das ist zum Beispiel in der Klinik der Fall, wenn manche Patientinnen und Patienten ganz, ganz heftig weinen in den ersten Tagen, ganz lautstark und schreien und so. Natürlich muss man sich darum kümmern und erst mal schauen, wie man diese Krise löst, und wird erst mal voll da sein mit der Aufmerksamkeit. Es ist aber so, wenn sich diese Dramen häufen und das irgendwann als Muster erkennbar wird, dann wenden sich die Personen im Verlauf weniger zu. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie ein anschauliches Beispiel aus dem privaten Umfeld haben. Ich glaube, jeder kennt vielleicht irgendwie Menschen, wo man das Gefühl hat, okay, die ist oder der ist immer irgendwie der oder die Allerärmste. Und wenn ich jetzt anfange, mich da ins Gespräch zu begeben, dann da muss ich mir jetzt wahrscheinlich 3 Stunden Drama anhören. Und je nachdem, wie es einem selber so geht, sagt man vielleicht an irgendeinem Punkt so, oh, das gebe ich mir heute nicht. So. Und dann passiert fatalerweise genau das, was die Person eigentlich ja befürchtet, dass sie nicht gesehen wird, nicht ernst genommen wird, nicht die Zuwendung kriegt, die sie sich wünscht. Und das ist ein Teufelskreis, weil das führt nicht dazu, dass die Strategie geändert wird. Dann wäre es ja keine Persönlichkeitsstörung, sondern das Muster ist ja starr. Das heißt, das wird damit dann beantwortet, dass noch eine Schippe draufgelegt wird. Quasi noch mehr Drama produziert wird. Genau, und man kann sich das vorstellen, dass das dann für beide Seiten, also auch fürs Umfeld, ganz schön anstrengend ist, weil die Eskalation gewissermaßen vorprogrammiert ist. Das kann dann wirklich hin bis zu dramatischen Situationen gehen, teilweise auch mit dann noch somatoformen Beschwerden. Wir hatten ja mal einen Psychosomatiker hier zu Gast. Also teilweise, und das darf man jetzt nicht verwechseln mit Simulation, also mit Vorspielen von Symptomen, aber teilweise gibt es dann auch körperliche Manifestationen des großen Stresses, sage ich jetzt mal, im Rahmen dieses Dramas, bis hin irgendwie zu Lähmungen und solchen Dingen, die dann ja auch wieder eine massive Aufmerksamkeitszuwendung erfordern. Und eben bis hin zu Suizidalität kann da alles passieren, was das Drama aufbauscht.
Klingt ganz schön kompliziert, ja.
Und das passiert nicht unbedingt alles bewusst. Allerdings kann man schon auch in der Therapie an einer Einsicht arbeiten, sag ich mal, und kann einiges davon auch dann in Verhaltensanalysen sich anschauen. Aber manches ist eben auch einfach unbewusst.
Okay, Sebastian, ich gucke wieder zu dir.
Okay, du möchtest jetzt wissen, wie das Umfeld von ängstlich vermeidenden Betroffenen reagiert. Also zunächst mal muss man ja tatsächlich einfach mal sagen, das Umfeld ist nicht so groß wie zum Beispiel bei einer histrionischen Persönlichkeitsstörung. Eben auch störungsbedingt haben die Menschen meistens nicht so einen großen Bekanntenkreis, der wirklich viel mitbekommt. Zusätzlich leben die meistens sehr zurückgezogen, weswegen das Umfeld häufig wenig mitbekommt. Wer zum Beispiel aber stark betroffen ist, sind zum Beispiel Partner, die kriegen das mit. Ich hatte das eingangs schon erwähnt, eben als Beispiel die Partnerschaft, wo eben die anfängliche Schüchternheit einfach nicht weichen will, ja, und die Partner merken dann irgendwie, es gibt vielleicht gar keine gemeinsame Basis, auf der man irgendwie auch in Urlaub gehen kann, mit Freunden was erleben kann. Die Kinder zum Beispiel könnten auch sehr darunter leiden, dass es eben wenig Möglichkeiten gibt, irgendwie Ausflüge mit Mama oder Papa zu machen, dass Freunde nicht besucht werden können und ähnliches, ja. Während zum Beispiel die Eltern der Betroffenen häufig auch eben so ein bisschen zugucken, wie sich da jemand vergräbt und eingräbt. Ja, das, denke ich, wären so die nachvollziehbarsten Auswirkungen auf das Umfeld. Ansonsten ist es natürlich auch im Umgang, wenn man das kritisieren will, schwierig, weil eben so diese Kritikfähigkeit nicht gegeben ist. Und dann häufig auch mit Beziehungsabbrüchen gedroht wird. Oder es zu Streits kommt, ja, oder ganz schnell einfach ein Rückzug gemacht wird. Also es ist schwierig greifbar, die Person dann, wenn man versucht, in eine Kritik zu gehen. Ansonsten denke ich, sind die fürs Umfeld ja eher angenehm und leiden eher so still in sich hinein.
Ja, das stimmt. Das ist definitiv ein Unterschied dann zwischen den beiden Persönlichkeitsstörungen.
sind dann auch die Kollegen, die niemals Nein sagen würden, wenn du ihnen was überträgst, eine Aufgabe, oder?
Genau. Die können gar nicht gut Nein sagen, die können sich gar nicht gut abgrenzen.
Was aber nicht heißt, dass sie begeistert sind über mehr Arbeit dann, oder?
Da müssten wir natürlich die Einzelfälle fragen, aber nein, wir gehen nicht davon aus, dass die begeistert sind über mehr Arbeit und länger sitzen bleiben. Sind ja die wenigsten, nicht wahr?
Ja.
Jetzt ging es um ganz viele Aspekte, wo man merkt, dass man eben unter diesen Persönlichkeitsstörungen, egal mal ob als betroffene Person oder als Person aus dem Umfeld, schon tatsächlich leiden kann. Gibt es denn jetzt auch Merkmale in den Persönlichkeitsstörungen, wo es wirklich gefährlich wird, sagen wir mal? Also im Sinne von eine akute Gefährdung für entweder die Person oder das Umfeld?
Also man kann das, glaube ich, für Persönlichkeitsstörungen allgemein sagen, dass das Risiko für Suizidalität deutlich ansteigt. Besonders groß ist es bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, hat mir damals, glaube ich, auch erzählt, im Rahmen von narzisstischen Krisen. Genau, bei der histrionischen Persönlichkeitsstörung habe ich leider keine Zahl im Kopf, aber ich würde es da ähnlich einschätzen. Also weil eben, wie ich gesagt hatte, auch teilweise im Rahmen von dieser Zuspitzung beim Kampf um Aufmerksamkeit auch Selbstmordversuche, ich sage jetzt mal, inszeniert werden. Wir wissen, das kann oft halt auch schiefgehen in der Form, dass der Selbstmordversuch gelingt. Aber auch durch die komorbiden Depressionen gibt's, ich sag mal, genuine Suizidalität. Was jetzt Fremdgefährdung betrifft, würde ich das Risiko nicht höher einschätzen. Wie ist es denn bei deiner Persönlichkeitsstörung, Sebastian?
Also die ängstlich vermeidenden Menschen sind nicht so wahnsinnig gefährlich, kann ich jetzt mal sagen. Ne? Also ich denke, wir haben wahrscheinlich eher mit einem normalen Risiko zu tun für andere Menschen. Ja, für sich selbst, das ist, hast du gesagt, das ist, haben alle Persönlichkeitsstörungen irgendwo gemein, ne? Dass sie natürlich mit diesem Problem zu kämpfen haben.
Ja, also das ist schon ein Problem. Also Persönlichkeitsstörungen sind ein Risiko für die Betroffenen, selbst in eine suizidale Krise zu rutschen.
Na. Also das sollten wir uns behalten auf jeden Fall.
Ja,
auf jeden Fall.
Genau.
Ja.
Okay, jetzt haben wir wirklich, ich glaube jetzt wirklich ausführlich über Merkmale, Gefahren und für die Betroffenen, fürs Umfeld gesprochen. Jetzt natürlich wie immer eigentlich in unseren Folgen die wichtige Frage nach der Therapie. Wir haben es, glaube ich, schon mal so im Allgemeinen erwähnt, deswegen eine kurze Wiederholung. Wann sollte man denn Persönlichkeitsstörungen therapieren? Ist ja eh so eine Sache, eine Persönlichkeit. Kann man das überhaupt therapieren? Und wenn man es therapieren sollte, wie sieht denn dann so ein die Therapie in der Regel aus?
Also es sind ja gleich drei Fragen, ne? Und also wann sollte eine Persönlichkeitsstörung therapiert werden? Ich denke, sobald die betroffene Person eine Therapiemotivation aufbringen kann, lohnt sich das, weil ja, man kann schon was machen. Man kann jetzt nicht das wegtherapieren, aber das sind natürlich schon Verhaltensweisen, die änderbar sind. Und Kognitionen sind irgendwo auch auf eine gewisse Art und Weise änderbar oder zumindest überbrückbar, sodass man auf jeden Fall den Leidensdruck mindern kann und die Gesellschaftsfähigkeit noch mehr herstellen kann. Ja.
Mit der Einsicht ist es ja immer so eine Sache. Mhm. Also häufig beginnt die Therapie dann, wenn eine Depression zum Beispiel zusätzlich aufgetreten ist. Und vor der Therapie kommt ja dann überhaupt erstmal die Diagnose. Aber ich sehe es auch so wie Sebastian, wir haben ja so ein bisschen angeschnitten, wie anstrengend das Leben ist mit einer Persönlichkeitsstörung. Insofern, je früher man daran arbeitet, ein bisschen flexibler in den Verhaltensmustern zu werden, umso besser ist man ja auch geschützt dann vor Folgeerkrankungen. Ja, und umso mehr kann man sein Leben genießen.
Dann können wir vielleicht gleich übergeben zum zweiten Teil meiner gestückelten Frage, und zwar, wie sieht die Therapie aus? Ismene, du hast gerade schon gesagt, man versucht sozusagen an seinen Persönlichkeitsmerkmalen zu arbeiten, Sachen zu verändern, die einen einschränken. Wie genau wird das denn erreicht?
Genau, also man kann allgemein vielleicht nochmal sagen, Medikamente sind untergeordnet in der Rolle der Behandlung von Persönlichkeitsstörungen, sondern werden eher für Nebenprobleme verwandt. Und Psychotherapie, ganz allgemein gesprochen, ist die Therapie der Wahl, um eben an festgefahrenen Verhaltensmustern zu arbeiten. Und es ist ja immer so schwierig mit den Studien und mit der Evidenz bei Psychotherapie. Und jetzt gibt's ja auch noch ganz viele verschiedene Persönlichkeitsstörungen, für die das dann auch im Einzelnen untersucht wurde. Es ist also etwas unübersichtlich. Es gibt verschiedene Therapieansätze. Kleine Wiederholung, es gibt Verhaltenstherapie, es gibt tiefenpsychologische Therapieformen Und es gibt neue Therapien der dritten Welle, wo im Prinzip das Beste aus beiden Welten angewandt wird.
Und das klingt ein bisschen nach Science Fiction.
Ja, die dritte Welle.
Genau.
Ja,
und damals schon so witzig.
Zwei Welten.
Ja, genau. Für die histrionische Persönlichkeitsstörung kann ich sagen, dass ich bei meiner Recherche herausgefunden habe, dass nur eine Therapieform durch eine randomisierte, kontrollierte Studie belegt ist.
Sozusagen das höchste Level, wie man Sachen untersuchen kann. Ne?
Ja, wobei das auch immer noch sehr wenig ist. Also eigentlich braucht man mehrere randomisierte, kontrollierte Studien, um wirklich von einer handfesten Evidenz zu sprechen. Also man muss sagen, da ist die Evidenzlage einfach insgesamt schlecht. Das heißt nicht, dass andere Therapien nicht helfen. Also die Therapie, für die es diese Studie gibt, ist die Schematherapie. Das ist eine der Science-Fiction-Therapien aus der dritten Welle.
Also auf der dritten Welle, okay.
Ja, genau. Die eben sowohl, ich sag mal, psychodynamische Entstehungsmechanismen von bestimmten Verhaltensweisen und Gedanken über die eigene Person berücksichtigt, als auch eine Verhaltensmodifikation anstrebt mit verschiedenen Strategien. Genau, die ist nach aktuellem Datenstand die am besten geeignete. Man kann sich aber auch verhaltenstherapeutisch oder psychodynamisch dem Ganzen annähern.
Mhm. Und gibt es so eine spezielle oder so die Therapie, wo Evidenz besteht, auch für die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung?
Also,
oder ist die Lage da ein bisschen anders?
Nee, da gibt es eben keine RCT für, also keine randomisiert kontrollierte Studie. Und meine Psychotherapieforschung ist generell immer recht schwierig und kompliziert. Mhm. Deswegen sagt man jetzt einfach mal, oder sagen wir jetzt vereinfacht mal, Psychotherapie hilft.
Mhm.
Und da gibt es natürlich auch eine Therapie, vor der jetzt nicht unbedingt einen speziellen Namen hat. Man würde eher von einer problemorientierten Therapie sprechen und würde sagen, man versucht eben zunächst mal die großen Baustellen in den Griff zu kriegen, falls eine Suizidalität es gibt, einen Therapieplan, einen Vertrag zu machen mit einem Suizidversprechen. Das ist, dass man aber auch weiß, man kann in der Therapie an den Verhaltensstilen arbeiten, man darf auch offen sprechen und muss nicht mit dem Therapieabbruch rechnen, und dann kann man versuchen, eine bessere Verhaltenskontrolle zu erlernen, das emotionale Erleben ein bisschen besser verstehen lernen vielleicht auch und dann Änderungen zulassen in dem Bereich, ja, an der Lebensbewältigung arbeiten. Also es geht häufig darum, dass man erstmal auch eine Problemanalyse des Verhaltens macht, dass man erstmal die Diagnose kommuniziert und auch Psychoedukation über diese Diagnose betreibt. Es ist ganz wichtig, dass man versteht, was man da eigentlich hat und wie man da selber auch funktioniert. Und dann kann man versuchen, psychosoziale Kompetenzen zu verbessern, das soziale Umfeld auch mit einzubeziehen und zu strukturieren, ja, eben auch die Partner mit einzubeziehen, die Familien und ähnliches und Mitwisser sozusagen ins Boot zu holen, ja, die dann auch helfen können, Dinge umzusetzen, ja. Und dann versucht man eben diese dysfunktionalen Ziele, die man sich gesetzt hat, zu bearbeiten, die dysfunktionalen Verhaltensmuster zu bearbeiten, andere alternative Verhaltensweisen zu erarbeiten, zu üben und dann letztlich auch im Umfeld umzusetzen und das Ganze dann so zu generalisieren. Ja, das klingt dann relativ einfach, ist natürlich in der Praxis sehr kompliziert und dauert häufig auch sehr lange. Deswegen sind viele Persönlichkeitsstörungen im ambulanten Setting besser behandelbar, weil man einfach wirklich über viele, viele Sitzungen Zeit braucht und eine Beziehung aufbauen muss. Und es gehört viel Übung dazu, viel Zeit auch mal was sacken zu lassen. Und deswegen die Schematherapie gibt es zum Beispiel, wird auch stationär angeboten, wird aber auch häufig ambulant durchgeführt. Und ich glaube, diese problemorientierte Therapie macht jetzt generell mehr Sinn, wenn man sie ambulant macht.
Mhm. Und ist aber schon wieder so ein bisschen so, wie wir es schon häufiger bei den psychotherapeutischen Verfahren besprochen haben, dass man im Prinzip dann bei den Leuten häufig guckt, passt individuell so ein bisschen gut in die Problemstellung oder in die Fragestellung, oder? Kann man das so sagen, dass man eben, wenn es jetzt nicht so die Therapie gibt, die angeraten ist, dass man das einfach so ein bisschen versucht rauszufinden, was der Person besonders gut hilft?
Ja, du musst natürlich wie bei jeder Psychotherapie auch die individuellen Zielsetzungen berücksichtigen. Es macht wahrscheinlich keinen Sinn, daran anzusetzen, die Persönlichkeit per se irgendwie beeinflussen zu wollen, sondern es geht natürlich darum, wo hakt es denn dann durch diese rigiden Verhaltens- und Denkmuster im Leben der Person. Und je nachdem, was da die Ziele sind Und je nachdem, je nach persönlicher Präferenz auch, kann man dann ja überlegen, mit welcher Therapieform nähert man sich denn am besten an.
Mhm. Ja.
Und man muss ja auch sagen, in der Realität hat man leider auch nicht immer die freie Auswahl. Also wenn man sich jetzt das Ziel setzt, jemanden, der Schematherapie macht, zu finden und man wohnt vielleicht irgendwo auf dem Land, das könnte halt auch sehr schwierig werden. Mhm. Und zum Glück ist es aber so, dass der wichtigste oder ja doch eigentlich schon der wichtigste Wirkfaktor, damit die Therapie überhaupt gelingen kann, auch ist, dass man persönlich miteinander zurechtkommt, Therapeut und Patient, und dass man da ein stabiles Bündnis etablieren kann. Und da ist dann die Therapieform auch in Ermangelung von Evidenz, wir wissen nicht wirklich, was jetzt am besten wirkt, eher sekundär.
Okay.
Würde ich jetzt mal behaupten.
Mhm.
Kann ich das behaupten, Sebastian?
Kannst du, kannst du.
Du kannst es dir leisten.
Ja, genau. Du hast vorhin was von dysfunktionalen Therapiezielen genannt. Das fand ich eigentlich noch ganz wichtig. Das würde ich gerne nochmal unterstreichen. Also zum Beispiel bei ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörungen könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass die mit dem Therapieziel kommen, nicht mehr abgelehnt zu werden oder ähnliches. Ja. Und da würde man dann sagen, das ist total dysfunktional. Ja. Die Angst vor der Ablehnung ist eben das Problem. Ja. Und sollte eher das Ziel sein, dass man abgelehnt werden kann und dann damit umgehen kann. Ne? Das wäre zum Beispiel funktionaleres
ein Scheißziel.
Ja, das ist ein totales Scheißziel und es werden viele
Leute
auch
abgelehnt werden.
Erstmal nicht akzeptieren wollen.
Aber wichtig, nochmal anzusprechen,
genau.
Das stimmt. Ja, wie ist es denn jetzt, wenn man eine Therapie macht, wie sind die Aussichten sozusagen auf Verbesserung der Lebenssituation, auf Verbesserung der Probleme, die wir vorhin besprochen haben, und wie gut kann man dann mit der Persönlichkeitsstörung leben?
Also ich kann es nur ganz grob sagen. Also für die histrionische Persönlichkeitsstörung gilt, dass die Behandlung wirklich nicht einfach ist.
Ja.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob es da eine Abstufung gibt, ob das jetzt mehr oder weniger schwierig ist als bei der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung. Aber einfach durch diese Fallstricke in der Interaktion, es ist schon was für Fortgeschrittene, würde ich sagen, weil man natürlich irgendwie das Problem umschiffen muss, einerseits konstant für seine Patienten da zu sein und Probleme ernst zu nehmen und aber andererseits nicht dieses zu viel an Drama positiv zu verstärken, indem man in den falschen Momenten zu viel da ist. Also insofern, es ist keine ganz einfache Behandlung, und gerade wenn dann noch zusätzliche Diagnosen dazukommen, wenn sich eine Depression draufgepfropft hat, ist schwierig, aber nicht unmöglich. So.
Sehr gut.
Und ich glaube, wenn man es mal geschafft hat, dann Zugang zu finden, dann sind im Endeffekt die Aussichten auch nicht so arg unterschiedlich von anderen Persönlichkeitsstörungen oder anderen psychotherapeutisch angegangenen Problemen. Es ist aber ein bisschen spekulativ, weil wir uns hier wirklich in einem Bereich bewegen, wo die Forschung schwierig ist. Wir hatten es schon gesagt, es fängt schon an mit den Diagnosekriterien, mit den Überschneidungen. Da fängt es schon an, irgendwie schwammig zu sein. Dann sind das relativ kleine Subgruppen von Patientinnen und Patienten. Und da gibt es einfach nicht so arg viel. Man kann vielleicht noch sagen, es ist auch eine kleine Wiederholung. Das hatten wir bei der Borderline-Störung besprochen, dass das Überdauern der Persönlichkeitsstörung ja nach neueren Untersuchungen doch nicht ganz so unendlich ist, wie man früher gedacht hat. Wir hatten das vorher auch gesagt, das ist stabil und zieht sich durchs ganze Leben. Aber es ist schon so, dass bei weitem nicht alle Patienten nach 5 Jahren noch die Diagnosekriterien erfüllen würden. Also da ist schon auch eine Dynamik drin. Ja.
Auch nochmal wichtig, ja.
Genau. Und für die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung habe ich da relativ gute Nachrichten. Also das ist zumindest viele der Verhaltensstile sind sehr stark verbesserbar. Also Angst vor Zurückweisung, Depressivität, Selbstunsicherheit in Vermeidung. Also da in diesen Bereichen können große, gute Verbesserungen erzielt werden. Überhaupt so im Bereich der Lebensqualität auch große Unterschiede durch eine Therapie erreichbar, wobei man allerdings sagen muss, dass das Erreichen eines Niveaus einer normalen oder einer gesunden Vergleichsperson eher unwahrscheinlich ist. Ja? Also seltener passiert. Aber man kann viel verbessern.
Okay. Und das konnte man jetzt ja bei beiden raus, und es ist vielleicht nicht immer ganz einfach, der Weg kann durchaus steinig sein, aber es gibt die Möglichkeit, einfach die individuelle Leidenssituation mit diesen Psychotherapieverfahren zu verbessern. Das ist ja, glaube ich, Schon mal nicht schlecht, oder?
Ja, definitiv.
Okay, was mich jetzt zum Abschluss noch interessieren würde, dann kommen wir zur letzten Frage. Was sind denn vielleicht generell mal unabhängig von der Therapie auch Ressourcen oder positive Faktoren, die man aus den beiden Persönlichkeitsstörungen ziehen kann? Und im gleichen Maß dürft ihr nochmal das Wichtige zusammenfassen, was ihr wollt, dass unsere Hörerinnen und Hörer da draußen sich merken. Ist das nicht ein toller Doppelabschluss? Hä?
Das ist toll. Total. Du bist heute der Doppelfragen, Moritz.
Ja, auch wie immer, ist es eigentlich schlecht, aber wir gehen drüber hinweg.
Okay, also ich habe vorhin kurz angerissen, bei der histrionischen Persönlichkeitsstörung gibt es zum einen wirklich eine ausgeprägte Fähigkeit, sich gut in Szene zu setzen, gut zu verkaufen, sehr guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Mhm. Und dann, das habe ich auch neu dazugelernt, fand ich ganz interessant, ist auch ein spezieller Denkstil, also kognitiver Stil beschrieben bei dieser Patientengruppe. Und der hat auch so ein bisschen zwei Seiten. Das ist einerseits eben dieses ablenkbare, flüchtige, sprunghafte, was ich vorhin genannt hatte. Aber es geht teilweise auch so ein bisschen ins wolkige und sehr kreative Denken. Also,
das Wolkige?
Ja, also insofern sind das sehr gute Querdenker, diese Patientinnen und Patienten. Und was sie auch noch haben, ist eine sehr ausgeprägte Fähigkeit, auf feine soziale Schwingungen einzugehen. Also sie können sehr gut lesen, was das Gegenüber gerade womöglich denkt und oder braucht und da auch gut drauf eingehen. Mhm. Das macht sie im Prinzip auch zu guten Führungspersonen. Genau, es ist zwar beschrieben, dass dabei oftmals so das Gefühl mitschwingt, eben nicht authentisch zu sein in dieser Führungsrolle, aber im Endeffekt ist es ja schon auch eine große Ressource, also sozial feinfühlig zu sein, sozial gut reagieren zu können auf die Bedürfnisse anderer.
Mhm.
Genau, ich glaube, also das sind zusammengefasst, grob über einen Kamm geschert, die Ressourcen.
Mhm.
Und zusammengefasst würde ich sagen, könnte vielleicht heute hängen bleiben. Es gibt eine histrionische Persönlichkeitsstörung. Das ist vielleicht für manche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer schon was Neues.
Der Begriff, ja.
Wichtig finde ich da auch, wie immer im Kopf zu behalten, diese Verhaltensweisen, die für das Umfeld sehr anstrengend sein können, sind nicht von Natur aus irgendwie simulativ oder böse gemeint. Es geht nicht nur um Egoismus dabei, sondern darunter liegt im Kern wirklich ein tiefgreifendes Gefühl von Mangel, von Nichtgenügen, von Wunsch nach Aufmerksamkeit und Liebe, Angst, nicht liebenswert zu sein. Und wenn man sich das bewusst macht, dann ist es, glaube ich, auch wieder einfacher, da empathisch zu sein.
Mhm.
Und auch das Leid dahinter zu sehen, das wahrscheinlich oftmals einen sonst nicht auf den ersten Blick so anspringt.
Mhm. Gut gesprochen, Frau Ismin.
Nein, nicht wirklich.
Jetzt kommen wir in unserem zweischneidigen Schwert zur zweiten Schneide.
zur ängstlich vermeidenden Schneide.
Sozusagen.
Genau. Also ich denke, die Ressourcen von ängstlich vermeidenden Persönlichkeiten liegen bestimmt in den Beziehungen, die sie aufgebaut haben und aufbauen konnten. Die Personen sind sehr loyal, sind sehr Aufmerksamkeit und versuchen sehr, sehr viel, um diese Beziehung auch zu halten. Ich glaube, es sind wirklich sehr, sehr gute Freundinnen oder Freunde. In der Partnerschaft kann es sicher sehr, sehr schwierige Zeiten geben, aber gleichzeitig auch ganz großartige Momente, in denen man sehr, sehr innig und einig sein kann. Und das sind bestimmt große Ressourcen, dass eigentlich schon auch soziale Kompetenzen da sind, dass die halt nur nicht so generalisierbar übertragbar sind und häufig auch irgendwo nicht so richtig die Abgrenzung stattfindet. Generell möchte ich sagen, dass die ängstliche vermeidende Persönlichkeitsstörung, finde ich persönlich, ein gut verstehbares Konzept irgendwie. Ich kann mich gut reinfühlen. Es geht darum, dass man eine Selbstunsicherheit hat, dass man sich nicht traut, anderen Menschen näher zu kommen, aus der Angst, von denen wieder abgewiesen zu werden, dass aber dieses Bedürfnis sehr, sehr wohl da ist und daraus ein großes Leid entsteht, dass man sich nicht sicher fühlt in sozialen Situationen und dadurch häufig auch im Auftreten abweisend, arrogant wirken kann, ohne das wirklich zu sein, sondern es geht hier um pure Selbstunsicherheit. Es ist eine Erkrankung, die gut behandelbar ist, zumindest gut therapierbar bis zum gewissen Punkt. wenn die Symptomfreiheit jetzt auch nicht das Ziel sein sollte, kann man da wirklich sehr viel machen. Und glaube, damit kann ich schließen.
Sehr gut. Ich glaube, damit können wir alle schließen, oder?
Ja.
Seid ihr zufrieden mit unserer Folge über Persönlichkeitsstörungen? Die histrionische und die ängstlich vermeidende?
Ich glaube, ich müsste das nochmal anhören. Es liegt aber auch daran, dass es hier ungefähr 0 Grad
dass
ist
unser
im
Gehirn
Raum.
Schon einfriert.
Und das Gehirn ist eingefroren.
Ja, das stimmt.
Und wir haben unser Bestes gegeben, würde ich sagen.
Das würde ich auch sagen. Ich denke, was ich gerne noch nachschieben würde, ist, man soll beachten. Wir haben jetzt natürlich diese Prototypen beschrieben, ja, wie wir sie am Anfang auch so ein bisschen erwähnt haben. Es sind eben klinische Prototypen und müssen jetzt nicht zwangsläufig irgendwie eine Ausprägung von der Persönlichkeitsstörung entsprechen. Ich bitte, das zu berücksichtigen.
Das ist komplex.
Ja.
Wie immer.
Genau.
Okay, dann danke ich euch beiden, dass ihr gegen den Gehirnfrost angekämpft habt bis zum Schluss.
Ja.
Dass ihr heute ein zweischneidiges und kein symbiotisches Schwert gefahren seid. Das war auch mal eine gute Erfahrung.
Und ja, war interessant.
Ja.
Wenn ihr mögt, könnt ihr uns jetzt tatsächlich und wirklich auf Instagram folgen.
Stimmt, da haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Nee, da sind wir noch ein bisschen einsam. Und wie immer freuen wir uns über eure Fragen, Kommentare, Rückmeldungen, eure iTunes-Bewertungssternchen, eure wütenden Facebook-Smileys, alles.
Ja.
Ja.
Alles. Ihr merkt schon, Ismene ist da so eingearbeitet jetzt in unser, unser Social-Media-Konzept. Also ja. Folgt
ja, ich
uns und ihr auf
besucht.
Instagram, damit wir nächstes Mal uns darüber freuen können. Okay, genug gesprochen. Ich würde sagen, wir schließen tatsächlich jetzt für heute. Schön war es, diese Folge. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr wieder mal zugehört habt. Hoffentlich habt ihr bis zum Ende durchgehalten. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Wir freuen uns drauf.
Bis dann.
Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Ciao.